Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Es ist tatsächlich nicht mal 20 Tage her, dass es hier bei uns in Deutschland so richtig mit der Ausbreitung des Coronavirus losging. 20 Tage, in denen sich nicht nur mehr als 3.400 Menschen infiziert haben. Der DAX ist auch eingebrochen. Die Politik versucht mit Hilfsprogrammen dagegen zu steuern und die Medizin forscht und forscht. Über den medizinischen Stand der Dinge sprechen wir heute im Podcast zum Update vom Freitag. Und wir wollen helfen gegen die Verschwörungstheorien, die so unterwegs sind rund um Corona.
Man versucht in dem Moment, wo man Angst hat, in dem Moment, wo man Dinge nicht versteht, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man verliert den Überblick oder die Zufälligkeiten und die Risiken in der Welt um einen rum sind sehr, sehr groß, dann sucht man halt nach Erklärungen.
Außer dem Thema, ein Käseladen, der die Nachbarn verärgert, weil es so stinkt. Über die rechtliche Auseinandersetzung haben wir bereits berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Heute geht es um die Empfindung. Für die einen stinkt natürlich bestimmter Käse sehr, für andere eben nicht.
Das hängt zum Beispiel auch mit den Genen zusammen, wie man Gerüche wahrnimmt. Das fängt beim Käse an, geht über Blumen weiter. Und das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir unterschiedlich gerne Dinge riechen.
Theresa Nehm hat da heute die Geruchsexpertise. In dieser Podcast-Episode schauen wir aber außerdem auch noch nach Griechenland. Einige EU-Länder sind ja jetzt bereit, 1.600 Kinder aus den Flüchtlingslagern dort rauszuholen und zu verteilen. Reicht das? Wir sprechen mit unserem Korrespondenten dort.
Dort gibt es weder fließendes Wasser noch eine Kanalisation. Zu den Toiletten ist es weit, wenn die krank sind. Es gibt keine Kinderärzte in den Lagern. Also da sind ganz furchtbare Zustände.
Der Podcast zum Update von Freitag, dem 13. März. 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Tja, jetzt doch. Erste und zweite Bundesliga abgesagt dieses Wochenende. Veranstaltungen in ganz Deutschland abgesagt. Schulen bleiben zu, Kitas auch. Über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben wir diese Woche bereits mehrfach gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Heute Abend wollen wir uns anschauen, was wir mittlerweile medizinisch so alles über Corona wissen und wissenschaftlich. Dafür sprechen wir mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Hallo nach Berlin.
Hallo, hi nach Köln.
Also stellen wir uns vor, ich werde positiv auf Corona getestet. Mhm. Wie läuft dann die Behandlung?
Das kommt drauf an. Also wenn du Husten hast und dich ein bisschen schlapp fühlst, aber ansonsten ist alles okay, dann bleibst du bitte zu Hause in Quarantäne und wartest, bis es dir wieder besser geht. Falls du jetzt Fieber hast und dann vielleicht auch Atemnot oder so, also das Gefühl, du kannst nicht tief genug Luft holen, dann wird man im Krankenhaus die Symptome behandeln. Also wenn du Schmerzen hast, bekommst du Schmerzmittel. Wenn das Fieber sehr hoch ist, versucht man das zu senken. Und wenn die Atemnot schlimmer wird, dann reicht man dir Sauerstoff. Also entweder so eine Maske, die man dann selber aufsetzen kann, immer wenn man das Bedürfnis hat. Oder im schlimmsten Fall dann eine ständige Beatmung. Aber dann liegt man auch schon auf der Intensivstation.
Da sagen wir nochmal dazu, das sind wirklich nur die allerwenigsten Fälle.
Ja.
Wie verläuft die Krankheit denn im leichten und wie im schweren Fall?
Also im leichten Fall, da merkt man kaum was. Nur ein Kratzen im Hals oder vielleicht Halsschmerzen und Fieber. Aber selten, ganz selten fühlt man sich matt oder hat Kopfschmerzen oder so. In schweren Fällen, da kann es zu einer Lungenentzündung kommen oder zu einer Blutvergiftung, einer Sepsis, wie Ärzte sagen. Und am Ende können eben auch alle Organe versagen.
Warum ist das dann bei den schweren Fällen so, dass dann Beatmung so wichtig ist?
Das Virus befällt die Atemwege, das wandert in die Lunge. Und da kommt es dann zu Entzündungen. Und dadurch kann es dann dazu kommen, dass sich in der Lunge Flüssigkeit ansammelt. Das bewirkt wiederum, dass das Atmen schwerfällt und der Körper bekommt dann nicht mehr genug Sauerstoff. Und wenn unser Gehirn oder auch unsere Organe zu lange zu wenig Sauerstoff bekommen, dann sterben sie, dann sterben wir.
Was momentan ganz spannend ist, in zwei Studien soll jetzt ein Ebola-Medikament gegen Covid-19 getestet werden. Warum gerade ein Ebola-Medikament?
Ebola wird ja auch durch ein Virus ausgelöst, so wie Covid-19. Und dieses Medikament ist übrigens nicht der einzige Antivirenwirkstoff, der gerade erprobt wird. Man erprobt auch ein AIDS-Medikament, weil so ein AIDS-Medikament ist ja auch ein Antivirenmittel. Dieses Ebola-Medikament jetzt, Remdesivir heißt das, das soll verhindern, dass das Virus sich in der menschlichen Zelle vermehren kann. Leider hat das nicht so gut gewirkt, als man das gegen Ebola ausprobiert hat. Aber man hat da zumindest gesehen, das ist verträglich. Das ist ja auch schon wichtig für ein Medikament, ne? Dass es nicht zu sehr schadet. Und dann hat man das einem amerikanischen Covid-19-Patienten gegeben und der wurde wieder gesund. Ob das jetzt an dem Medikament lag, das weiß man nicht. Dazu müsste man das Mittel mehreren Covid-19-Patienten geben, im Rahmen einer Studie, um nachher wirklich sagen zu können, das war jetzt kein Zufall, sondern das lag wirklich an dem Medikament. Und solche Studien, die laufen jetzt. Die laufen in Deutschland, das startet jetzt, und auch in den USA und in China.
Christina, mehr und mehr Leute, die stehen jetzt unter Quarantäne, entweder weil sie sich infiziert haben könnten oder um genau das zu verhindern. Darf ich denn eigentlich, wenn ich zu Hause bleiben muss, das Haus dann trotzdem noch verlassen, zum Einkaufen? Was wird da empfohlen?
Quarantäne bedeutet, bitte nicht das Haus verlassen. Dem Virus ist es egal, ob man jetzt im Supermarkt mit dem Kassierer spricht oder ob man auf einem Rockkonzert mit dem Nebenmann irgendwie sich unterhält. Das Virus wird über Tröpfchen beim Sprechen oder Husten übertragen. Deswegen wird empfohlen, wenn man unter Quarantäne steht, Freunde oder Nachbarn bitten, den Einkauf vor die Tür zu stellen, beziehungsweise Freunden und Nachbarn anbieten, denen die Einkäufe vor die Tür zu stellen, wenn die in Quarantäne sind.
Da schließt sich vielleicht direkt eine Frage an von einer Deutschlandfunk-Nora-Hörerin. Nadine hat geschrieben, gibt es eine Empfehlung, ob man weiterhin ins Fitnessstudio gehen kann, außer man ist natürlich krank. Von japanischen Kollegen habe sie gehört, dass das Virus sehr oft durch Schweiß übertragen wurde. Kann das sein?
Bisher wird gesagt, dass das Virus über Tröpfcheninfektionen übertragen wird, also nicht über Körperflüssigkeiten wie Schweiß zum Beispiel. Trotzdem, es wird dazu geraten, so weit wie möglich zu versuchen, dass man nicht enge Kontakte mit anderen Menschen hat, um die Verbreitung zu verlangsamen. Und wenn ich mal denke an manche Kurse, die ich im Fitnessstudio mache, da stehen wir eng beieinander, da rufen wir auch manchmal, da spricht man mit dem Nebenmann. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, wenn es einem nicht allzu leid tut, dann wäre jetzt der Moment, da mal drauf zu verzichten.
Und das sagt ja auch unsere Kanzlerin Angela Merkel, empfiehlt, soziale Kontakte zu beschränken. Gibt es da aus medizinischer Sicht eine Empfehlung?
Ja, das Robert-Koch-Institut betont, jeder muss gucken, auf was er verzichten kann, was er tun kann, damit das Virus sich langsam ausbreitet. Es kursiert jetzt ein Brief von einem Arzt aus Italien und da herrschen ja in einigen Krankenhäusern, nicht in allen, katastrophale Verhältnisse, einfach weil so viele schwere Fälle auf einmal dort behandelt werden müssen. Der hat einen offenen Brief geschrieben, und da steht grob zusammengefasst drin, bleibt zu Hause, entschleunigt die Verbreitung.
Wie weit ist die Forschung mittlerweile bei der Suche nach einer Impfung, nach einem Impfstoff?
Das läuft, da gibt es mehrere Ansätze, aber es bleibt dabei, was von Anfang an gesagt wurde, vor dem nächsten Jahr wird es keinen Impfstoff geben.
Sollte man erkranken und die Krankheit dann überstanden haben, bin ich dann erstmal immun gegen dieses Virus?
Davon geht man aus. Das ist üblicherweise so bei Viruserkrankungen und es gibt auch hier jetzt erste Hinweise aus Studien, dass unser Körper Antikörper gegen das Virus bildet. Was man jetzt noch nicht weiß, ist, wie lange man dann immun ist. Das wird erst die Zeit zeigen, aber man geht erstmal von der Immunität aus.
Viele Fragen, viele Antworten. Christina Sartori, Medizin- und Wissenschaftsjournalistin, live aus Berlin. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr den Kühlschrank aufmacht zu Hause und da kommt so ein Käsegeruch euch entgegen, von so einem Weichkäse mit Rotschimmel zum Beispiel, ich muss da immer fast brechen, ehrlich gesagt. Deswegen muss meine Freundin ihren Käse immer schön luftdicht in der Dose verpacken. Sie liebt Käse und Käsegeruch, ich hasse beides. Anwohner eines Hauses in Bad Heilbrunn sind da eher auf meiner Seite, zumindest was den Geruch angeht. Im Erdgeschoss ist der Tölzer Käsladen und seit 3 Jahren streiten die Parteien sich um den Käsegeruch. Einige Anwohner sagen, dass es im Haus durch den Käse eben stinke. Der Streit ging sogar vor Gericht. Heute hat das Amtsgericht Wolfratshausen entschieden, dass der Ladeninhaber keinen Käse im Haus mehr lagern und reifen lassen darf. Wir haben uns gefragt, warum das für einige super lecker ist, so ein Käsegeruch, und für andere unerträglich, dass sie sogar da vor Gericht gehen wegen sowas. Theresa Nehme aus unserem Team, was ist es, was den Käsegeruch für einige Anwohner so unerträglich macht?
Es ist am Ende eigentlich einfach eine Erziehungsfrage. Also wenn die Eltern zum Beispiel vorleben, dass Harzer Käse ganz doll stinkt und das eklig ist, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass das Kind selbst den Geruch dann einfach nicht mag, weil es das eben so gelernt hat. Und es geht teilweise so weit, dass ganze Nationen bestimmte Gerüche nicht ertragen, vielleicht auch, weil sie die einfach nicht kennen. Und ich habe mit dem Biologen Hans Hatt gesprochen, der forscht zu Geruch und der hat da so ein Experiment gemacht.
Wir haben vor Jahren einmal in München einen großen Kongress gemacht mit Asiaten und haben da auch diesen bayerischen Romadur-Käse serviert. Das war für die so unerträglich. Die haben gesagt, da würde ich ja lieber Kot oder irgendetwas essen, weil für die war das der schlimmste Geruch, den sie im Leben kennengelernt haben.
Also wurde der Anwohnerin in dem Haus irgendwie anerzogen, dass der Käsegeruch eklig ist oder was?
Könnte man jetzt annehmen, das wäre eine Möglichkeit, dass es bei ihr so war. Vielleicht aber hatte sie auch ganz schlimme Erfahrungen mit Käsefüßen.
Das Interessante ist beim Käse gerade, dass da auch Duftstoffe drin sind, wie Isovaleriansäure. Also Duftstoffe im Käse enthalten sind, vor allem im Romadur oder diesen, wie man auch schon sagt, Stinkkäsen, die in anderen Zusammenhang auch produziert werden, vom menschlichen Körper zum Beispiel, nämlich beim Fußschweiß.
schmecken. Und wenn der Käse genauso riecht wie ein Schweißfuß, ist das natürlich ekelhaft. Und das kann jeder übrigens mal selbst versuchen. Ne? Der Stinkekäse, der den eigentlich mag, nimmt mal so ein Stück, schnuppert da dran und guckt sich aber eine alte Socke an. Und ziemlich sicher vergeht da auch dem größten Käseliebhaber dann der Appetit.
Aber warum reagieren wir so emotional bei so einem Geruch? Entweder mit Abneigung oder auch, dass uns was sehr gut gefällt, weil es uns zum Beispiel an die Lieblingsoma oder sowas erinnert.
Genau, also da sagst du schon was ganz Wichtiges. Gerüche erinnern uns an Menschen, an Situationen oder an eine bestimmte Lebenszeit. Und das sehr, sehr stark und das auch wie kein anderer Sinn. Und das hat mit den Nervensträngen unserer Riechzellen zu tun, denn die melden unserem Gehirn, wenn sie von einem Duftmolekül getroffen werden. Und diese Information, die geht dann über den Riechkolben direkt dann ins Erinnerungszentrum und in das Emotionszentrum im Gehirn. Und das wird dann direkt da miteinander verknüpft. Und deswegen aktivieren Gerüche bei uns so krasse Emotionen und Erinnerung.
Käse ist ja wirklich ein Geruchsspezialfall, sage ich mal. Aber es gibt ja auch Blumen zum Beispiel, deren Duft einige mögen, andere überhaupt nicht. Ich bekomme bei bestimmten Blumen Kopfweh, komischerweise.
Okay.
Also es gibt ja so Lavendel, Lilien sollen manche nicht so gerne mögen. Mhm. Ist das dann auch anerzogen?
Kann es auch wieder sein, natürlich vielleicht dann die Oma, die man nicht so sehr mochte, die da so ein Lilienparfum hatte oder sowas. Es kann aber auch sein, dass die Menschen, die diese Blumen als unangenehm empfinden, dass sie einfach sehr empfindliche Geruchssensoren haben, denn diese Blumen sind sehr geruchsintensiv, hat mir Hans Hart erklärt, und bei einer hohen Konzentration an Duftstoffen wird ein ganz anderer Nerv noch angesprochen.
Ab einer sehr relativ hohen Konzentration hat unser Körper diesen Warn- und Schmerzsystem sozusagen etabliert, diesen Nervus trigeminus, der es, wie gesagt, in der Nase, im Mund, überall gibt, auch in den Augen übrigens, also überall. Und der warnt uns vor zu hohen Konzentrationen an chemischen Stoffen.
So, und diese Blumen haben wahnsinnig viele Duftstoffe und da springt dann eben dieses Warnsystem bei einigen an, bei dir dann eben auch, weil das löst dann eben, wenn man das riecht, so ein Stechen aus oder ein Beißen oder eben auch Schmerzen. Mhm. Und wie empfindlich der Geruchssinn eingestellt ist, das ist einfach genetisch bedingt. Wir haben 350 Geruchssensoren und die können genetisch verändert sein und dadurch riechen wir alle ein bisschen unterschiedlich und deswegen mag eben einer Käsegeruch und der andere nicht so.
Mhm. Riechen kann sogar Schmerzen verursachen, wieder was gelernt heute Abend. Warum einige Menschen den Käsegeruch lieben und andere ihn hassen, hat uns Theresa Nehm aus unserem Update-Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein starkes Signal der Solidarität mit Griechenland. So nennt die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson das, was beim Treffen der EU-Innenminister heute in Brüssel rausgekommen ist. 1600 Kinder sollen aufgenommen werden aus den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln rüber, verteilt auf 8 andere EU-Staaten, darunter Frankreich, Luxemburg, Finnland, Portugal und Deutschland. Polen, Ungarn und Österreich sagen weiter, nee, wir nehmen niemanden auf. Thomas Bormann ist unser Korrespondent in Griechenland, kennt die Situation in den Flüchtlingslagern und auch an der Grenze zur Türkei. Thomas, erstmal, also die EU-Innenkommissarin spricht von einem starken Signal der Solidarität mit Griechenland. Wie siehst du das?
Ja, da hat sie schon recht. Also ob es ein starkes Signal ist, dann muss das erstmal auch wirklich umgesetzt werden. Also insgesamt sind etwa 100.000 Flüchtlinge in Griechenland und die meisten Flüchtlinge überhaupt europäischen Boden im Moment erreichen, die machen das in Griechenland. Und bislang lässt Europa Griechenland mit diesen Flüchtlingen im Stich. Wenn EU-Länder jetzt anfangen, wenigstens mal 1.600 Kinder und Jugendliche zu übernehmen, die ohne Eltern unterwegs sind, dann ist das wirklich ein gutes Zeichen. Deutschland war ja, so sah es jedenfalls aus, mit gutem Beispiel vorangegangen und hat stolz gesagt, ja, also wir sind bereit, solche Leute aufzunehmen, vor allem Mädchen und vor allem welche, die unter 14 sind. Aber da hat Deutschland seine Kriterien praktisch so eingeschränkt, solche Flüchtlinge gibt es praktisch gar nicht in Griechenland, nämlich alleinreisende Mädchen unter 14. Die meisten dieser unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Griechenland sind Jungs und die meisten sind auch schon über 14. Also Mädchen unter 14, die allein unterwegs sind, gibt es vielleicht 20 oder 30. Da muss Deutschland dann vielleicht auch nochmal ein bisschen nachbessern, um ein starkes Signal zu setzen.
Wie ist denn die Lage momentan in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln?
Ja, die ist schlimm und bleibt schlimm. Das Einzige, was etwas besser geworden ist, ist das Wetter. Ansonsten allein in den Lagern leben auch 2000 dieser Kinder und Jugendlichen, die irgendwie ohne Eltern unterwegs sind, weil sie vielleicht aus Afghanistan kommen und ihre Eltern im Krieg verloren haben. Und diese 2000 Kinder und Jugendlichen in den Lagern, die leben quasi auf sich selbst gestellt. Dort gibt es weder fließendes Wasser noch eine Kanalisation. Zu den Toiletten ist es weit, wenn die krank sind. Es gibt keine Kinderärzte in den Lagern. Also da sind ganz furchtbare Zustände. Es gibt auch einige dieser Kinder und Jugendlichen, die obdachlos hier in Athen in den Straßen hausen müssen. Und weil Griechenland es nur schafft, einige hundert von diesen unbegleiteten Minderjährigen wirklich gut in Heimen unterzubringen. Da gibt's ja auch gute Beispiele. Aber das sind leider die Ausnahmen. Die meisten dieser Kinder und Jugendlichen, die leben unter erbärmlichen Verhältnissen in Lagern. Die haben auch keine Schule. Denen wird also die Zukunft gestohlen.
Mittlerweile gab es auch einen ersten Corona-Fall auf der Insel Lesbos. Betroffen ist da eine griechische Inselbewohnerin. Was bedeutet das für die Menschen in den Flüchtlingslagern?
Das ist sehr gefährlich dort, weil dort werden also Kinder zum Beispiel auch nicht geimpft. Es gibt auf Lesbos nur einen Arzt für 20.000 Menschen in dem Lager. Dazu gibt es einige Helfer von Hilfsorganisationen, die auch versuchen zu tun, was man tun kann. Aber von Ärzte ohne Grenzen sagte mir ein Arzt, die medizinische Lage dort im Lager in Lesbos, die Lage ist katastrophal. Und wenn da ein Coronavirus irgendwie hinkommt, dann könnte sich die Krankheit dort sehr schnell verbreiten. Also das ist eine beängstigende Nachricht, dass die Corona-Krankheit jetzt auch auf Lesbos angekommen ist. Man kann nur hoffen, dass sie das Lager nicht erreicht.
Schauen wir mal auf die Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland. Da ist ja zwar noch ein Fluss dazwischen, aber wie ist da momentan die Situation?
Da ist sie fast unverändert, jetzt schon seit über 2 Wochen. Man hat nur wegen der weltweiten Corona-Krise jetzt gar nicht mehr an diese Grenze geschaut. Aber es ist nach wie vor so, da sind etwa 6.000 bis 10.000 Flüchtlinge auf der türkischen Seite des Grenzflusses Evros und die wollen nach wie vor rüber nach Griechenland. Manche dieser Flüchtlinge, die wollen schon aufgeben und sagen, wir schaffen es doch nicht, wir möchten zurück nach Istanbul oder wo sonst wir in der Türkei waren. Aber dann haben sie oft türkische Polizeikräfte im Nacken, die sagen, doch, ihr bleibt hier, wir helfen euch rüberzukommen. Also die Türkei will, dass dieser Druck auf Griechenland bleibt. Und türkische Polizisten schießen auch manchmal schon Tränengas in Richtung griechische Grenzpolizisten oder sie zünden Rauchbomben, damit die griechischen Polizisten nicht sehen, was da auf türkischer Seite passiert. Die Griechen aber, die rüsten ebenfalls auf. Sie haben ihre Grenze immer mehr mit Stacheldraht verstärkt und sie haben jetzt sogar riesige Ventilatoren an der Grenze stationiert. Das sind so Windkanäle, mit denen Fallschirmspringer sonst trainieren. Und wenn jetzt da die türkische Polizei wieder Rauchbomben oder Tränengas abschießt, dann bringt die griechische Polizei diese riesen Ventilatoren in Stellung und bläst praktisch das ganze Tränengas wieder zurück über die Grenze. Ein bizarrer Krieg, muss man fast sagen, dort an der türkisch-griechischen Grenze. Und mehrere tausend Flüchtlinge sind zwischen den Fronten.
Die Situation an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei und auf den griechischen Inseln, in den Flüchtlingslagern. Informationen von Thomas Bormann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schneller als das Coronavirus hat sich ganz am Anfang Panik ausgebreitet in Deutschland. Mittlerweile haben die Hamsterkäufer aber etwas nachgelassen. Die Leute merken einfach, dass der Lebensmittelnachschub in Deutschland eigentlich ziemlich ganz gut gesichert ist, ne? Allerdings verbreitet sich jetzt was anderes, nämlich Verschwörungstheorien rund um Corona, vor allem im Netz. Warum das so ist? Naja, weil es Angst macht, das Ganze, weil die Ausbreitung sehr schnell geht und weil der Erreger so neu ist, dass bisher noch keiner so genau weiß, was er im Körper alles anstellt. Deswegen gibt es Menschen, die wildesten Dinge über die Herkunft des Virus oder seine angebliche Heilung sagen. Gleich sprechen wir darüber, wie wir gegen solche Verschwörungstheorien ankämpfen, hier in Deutschlandfunk Nova. Davor hat aber unser Reporter Martin Krinner mal ein paar davon zusammengetragen.
Der Politikbeobachter Mohammed Sadegh Al-Hashemi hat vor ein paar Tagen im irakischen Fernsehen ein Interview gegeben und darin hat er Folgendes behauptet.
Der Beweis dafür, dass das Coronavirus von den Amerikanern gemacht wurde und von Amerika gesteuert wird, ist, dass der Autor Dean Koontz vor 40 Jahren ein Buch namens The Eyes of Darkness geschrieben hat. Er schrieb damals schon über das Coronavirus, das in Wuhan auftaucht. Er gab dem Virus denselben Namen, nur dass er noch die Zahl 400 dranhängte. Diese 400 ist für mich ein Rätsel. Es heißt im Buch Corona 400. Und vor 2015 und ebenso 2018 wurden in den USA 2 Patente angemeldet, um einen Virenstamm unter demselben Namen zu entwickeln.
Corona.
Dann redet Al-Hashemi darüber, dass amerikanisch-jüdische Ökonomen den Plan haben, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Und dass überhaupt die gesamte amerikanische Geschichte eine einzige Abfolge geheimer Komplotts ist, unter denen die Welt seit Jahrzehnten leidet. Was er allerdings vollkommen ignoriert, ist, der reale Krankheitserreger und der Erfundene aus dem Buch haben außer dem Auftauchen in Wuhan nicht viel gemeinsam. Denn im Gegensatz zum echten Coronavirus ist der Erfundene die perfekte Waffe. Jeder, der ihn sich einfängt, stirbt in kürzester Zeit.
Also ich finde die Theorie mit der amerikanischen Biowaffe wirklich sehr spannend, auch weil der Rassismus so unfassbar explizit ist. Der läuft in anderen Verschwörungstheorien dann oft eher unterschwellig mit.
Sagt Michael Butter. Er ist Amerikanist an der Uni Tübingen und Verschwörungstheorien gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. Nun ist die wichtigste Frage, die eine Verschwörungstheorie stellt, wem nutzt es? Wer hat etwas von der Katastrophe? Und weil von Aufruhr, Chaos und großer Verwirrung nicht nur die Amerikaner profitieren könnten, sondern auch ganz andere Leute, gibt es noch sehr viel weitere Theorien über den Ursprung des Erregers.
Es gibt die Theorie, dass das Virus von den Chinesen bewusst geschaffen wurde, um die westliche Wirtschaft zu schwächen und eventuell auch zu übernehmen. Es gibt die Theorie, dass das Coronavirus überhaupt nicht existiert, sondern diese Panik nur geschürt wird von irgendwelchen dunklen Eliten, die andere Pläne verwirklichen sollen, von denen die Corona-Krise ablenken soll. Es gibt die Theorie, dass das Virus gezielt China angreift. Vor einer Woche, als es noch nicht so viel Tote in anderen Ländern gab, wurde das dann zum Beispiel noch damit begründet, dass das Virus ja vor allem Chinesen töte und deshalb besonders auf die chinesische DNA ausgerichtet sei, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Auf der Ebene der DNA gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten.
Die Herkunft des Virus ist aber nicht der einzige Punkt, der die Fantasie beflügelt. Denn auch was die Heilung der Krankheit angeht, verbreiten diverse Scharlatane und Möchtegern-Mediziner teilweise sehr krude Weisheiten.
Ich habe vor ein paar Wochen schon gelesen, dass Knoblauch hilft. Sieht man dann, wie so alte Vampirgeschichten sich fortschreiben. Es gibt dann immer wieder mal so die Idee, dass so gewisse Vitamincocktails oder andere Sachen, die eher so aus dem Bereich der Esoterik und der alternativen Medizin kommen, helfen. Das ist ganz typisch, weil gerade in diesen Milieus Verschwörungstheorien, insbesondere medizinische Verschwörungstheorien, also auch wenn es ums Impfen geht oder das AIDS-Virus oder sowas, sehr weit verbreitet sind.
Letztendlich kann man also sagen, für alle gängigen Verschwörungstheorien bietet das Coronavirus jetzt eine ideale Chance, ein neues Kapitel zu schreiben. Denn egal, wer für den schlimmen Verlauf der Dinge verantwortlich sein soll, die Juden, die CIA, die Chemtrails oder die Echsenmenschen, jeder darf irgendwann mal schuld sein an der Seuche. Verschwörungstheorien haben nämlich einen wunderbaren Vorteil. Sie lassen sich unglaublich flexibel an jede Katastrophe anpassen.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner. Dann sammeln wir doch nochmal. Also, Urin könnte helfen gegen Corona. Das ist so ein Verschwörungsglaube. Oder Bleichmittel trinken. Kokain soll dabei helfen, dass wir gar nicht erst krank werden. Andere glauben, das Virus sei eine Strafe Gottes. Wie wir alle mit Verschwörungstheorien umgehen sollten, darüber hat der Physiker Holm Hümmler ein Buch geschrieben. Herr Hümmler, wir haben ja also jetzt gerade verschiedene Verschwörungstheorien rund um Corona gehört. Sammeln Sie auch gerade?
Ja gut, also ich sag mal, man verfolgt natürlich immer, was so aktuell läuft und im Prinzip kann man sagen, nach jedem größeren Ereignis, ob das jetzt das Auftauchen des Coronavirus ist oder der Anschlag von Hanau, beobachtet man irgendwie, was vor allen Dingen auf Facebook so passiert und man denkt sich so 3, 2, 1, erste Verschwörungsbehauptung und die kommt auch ganz, ganz sicher.
Und ist das dann auch das immer wieder zu erkennende Muster, dass man wirklich nur bis 3 zählen muss und dann geht's los bei großen Ereignissen oder erkennen Sie da weitere Muster?
Ja gut, also es gibt natürlich auch weitere Muster, also beispielsweise, dass man versucht, in dem Moment, wo man Angst hat, in dem Moment, wo man Dinge nicht versteht, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man verliert den Überblick oder die Zufälligkeiten und die Risiken in der Welt um einen rum sind sehr, sehr groß, dann sucht man halt nach Erklärungen und ein mögliches Erklärungsmuster dabei liefert dann eben der Verschwörungsglauben. Das ist letztlich nicht viel anders, als ein religiöser Glauben eben auch Erklärungsmuster liefert, an denen man sich halt festhalten kann.
Ab wann ist es eine Verschwörungstheorie?
Naja, ich mag den Begriff Verschwörungstheorie eigentlich gar nicht, weil es einfach keine Theorien sind, sondern es sind im Wesentlichen Behauptungen, die eben, wie gesagt, eher einen Glaubenscharakter haben, bei denen es für die Leute, die das verbreiten, gar nicht so sehr darauf ankommt, dass das wahr ist. Also eine Theorie, eine wissenschaftliche Theorie ist ja etwas, was geprüft werden soll und wo man auch ganz bewusst andere dazu
dazu auffordert, es zu hinterfragen. Und das tut ein Verschwörungsglauben ja eben nicht.
Jan Böhmermann sagt immer wieder, ich diskutiere nicht mit Verschwörungstheoretikern. Ist das der richtige Schritt, also einfach solchen Gesprächen aus dem Weg zu gehen?
Naja, die Frage ist halt tatsächlich, was heißt diskutieren? Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man so etwas, wenn es irgendwo auftaucht, und da gibt es auch ganz klare psychologische Studien dazu, dass man sowas nicht unwidersprochen stehen lässt. Also wenn solche Behauptungen, vor allen Dingen, wenn sie regelmäßig unwidersprochen irgendwo auftauchen, dann werden sie irgendwann zur gefühlten Wahrheit, weil es sagt ja keiner was anderes. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man denen widerspricht. Ich finde es allerdings auch vernünftig, sich da nicht in Diskussionen zu verzetteln, weil das in den allermeisten Fällen gar nichts bringt, wenn man eben mit Leuten diskutiert, die dafür ihren Glauben missionieren. Insofern einmal klar sagen, was Sache ist, im Zweifelsfall ein oder zwei gute Sachargumente dazu, wenn man sie gerade zur Hand hat. Und dann sieht man eigentlich schon, was auf der anderen Seite passiert. Ist es jemand, der ernsthaft interessiert ist, oder ist es einfach nur jemand, der rumtrollen will oder der für seinen Glauben missionieren will?
Haben Sie da ein Beispiel für uns?
Naja, also das Beispiel kann sich, glaube ich, jeder jeden Tag in solchen Diskussionen holen. Also hören Sie jemandem zu, oder lesen Sie von jemandem, der sowas verbreitet, und versuchen Sie sich einfach mal einzuteilen. Okay, ist der wirklich ernsthaft an einem Austausch interessiert? Wenn ich irgendwas sage, verändert das bei dem was? Dann bin ich ihm alle Informationen schuldig, die ich habe und die ich ihm geben kann.
Aber dafür muss man ja auch selber gut informiert sein, um dann eben kontern zu können.
Ja klar, das hilft. Grundsätzlich muss man aber sagen, in vielen Fällen, man muss ja nicht alles selber machen und man muss nicht alles selber wissen. Es gibt viele gute Quellen. Es gibt Quellen wie Mimikama oder Quellen aus der Skeptikerbewegung online, über die man solche Behauptungen relativ gut prüfen kann und die man dann im Zweifelsfall auch einfach verweisen kann. Wie gesagt, ist es eigentlich einfach nur wichtig, dass man einmal gesagt hat, Moment, das hier ist ein Verschwörungsmythos, den du da verbreitest. Und dann muss man sich auch gar nicht auf allzu viel anderes mehr einlassen.
Sie sind Physiker, Sie sind Unternehmensberater. Nebenbei ackern Sie Verschwörungsglauben durch. Warum?
Weil ich finde, dass es wichtig ist und weil ich finde, dass es auch spannend ist. Also ich meine, das muss man natürlich auch sagen. Also wie gesagt, ich bin Physiker, ich bin nicht mehr in der Physik aktiv. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wo man sozusagen das, was man mal gelernt hat, noch anwenden kann und wo man eben auch was Nützliches dazu beitragen kann.
Holm Hümmler, Autor des Buches Verschwörungsmythen, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Katholische und evangelische Kirche. Die Finanzierung der beiden größten Kirchen in Deutschland ist kompliziert. Erstens Geld aus eigenen Mitteln, also so Miet- und Pachteinnahmen und sowas. Dann die Kirchensteuern, das ist natürlich das allermeiste Geld. Bestimmte Dinge in den Kirchen sind auch kostenpflichtig. Auch da kommt Geld rein. Es gibt Zuschüsse für Kliniken und für Kindergärten. Und dann sind da noch die über 500 Millionen Euro, 550 sind es knapp, die Bundesrepublik jedes Jahr obendrauf an die Kirchen zahlt. Und zwar, weil das eben vor mehr als 200 Jahren so festgelegt wurde. FDP, Grüne und Die Linke im Bundestag wollen da jetzt ran. Die Parteien wollen, dass diese Staatsleistungen, naja, abgeschafft, verändert werden. Zumindest soll es da ein neues Konzept geben. So steht es in einem Gesetzesentwurf. Christiane Florin aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion Religion und Gesellschaft. Warum eigentlich bekommen die Kirchen dieses viele Geld, diese Staatsleistungen?
Das hat verschiedene historische Gründe. Der wichtigste ist, es geht auf die napoleonische Zeit zurück, Anfang des 19. Jahrhunderts, auf den Reichsdeputationshauptschluss. Kennen wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht.
Nein.
Da wurde kirchliches Vermögen säkularisiert und im Gegenzug hat der Staat die Finanzierung der Kirchen übernommen. Das ist alles noch etwas komplizierter, aber so kann man es grob sagen. Wir reden also über eine Art Entschädigung für die Kirchen, die also immer noch weitergezahlt wird. Und reden auch über ein kompliziertes System von Verträgen. In der katholischen Kirche spricht man auch von Konkordaten, das immer wieder bestätigt und ausgebaut wurde über verschiedene Staatsformen in Deutschland hinweg. Also die Weimarer Republik, die NS-Diktatur, die Bundesrepublik. Interessant auch, nach der Wiedervereinigung wurde dieses System in den damals neuen Bundesländern übernommen.
Wofür wird das Geld verwendet von den Kirchen?
Da sind die Kirchen nicht gezwungen, das offen auszuweisen. Das ist nicht zweckgebunden. Das ist Teil des Etats der Bistümer und der Landeskirchen. Man muss auch wissen, die Summen sind sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. Ja, also Baden-Württemberg und Bayern zahlen zum Beispiel 120 Millionen oder rund 100 Millionen. Hamburg und Bremen zahlen gar keine Staatsleistungen. Und es ist eben auch sehr unterschiedlich, wie viel das wiederum im Haushalt eines Bistums oder einer Landeskirche ausmacht. Wenn das ein sehr reiches Bistum ist, dann sind die Staatsleistungen prozentual nicht so hoch. Ist das ein eher armes Bistum, da machen die natürlich viel aus und da würde es denen auch schwerer fallen, darauf zu verzichten.
Wie stellen sich das FDP, Grüne und Die Linke in ihrem Entwurf vor? Soll es für diese 550 Millionen rund einen Ersatz geben oder sollen die komplett gestrichen werden?
Ja, also Abschaffung heißt es ja nicht, sondern es heißt Ablösung. Und sie stellen sich aber erst einmal vor, dass es überhaupt ein Gesetz gibt. Laut Weimarer Reichsverfassung und auch laut Grundgesetz ist das Reich in der Pflicht, ein Gesetz zu erlassen. Und das Reich gibt es ja nicht mehr, sondern das ist eben jetzt der Bund. Also es muss ein Bundesgesetz geben, das diese Ablösung anschiebt. Man darf sich das eben nicht so vorstellen, dass dann mal der letzte Betrag gezahlt wird, dass gesagt wird, so wir machen jetzt 2022, sage ich jetzt mal Schluss, sondern es muss ersetzt werden. Ja? Und das nennt man Äquivalenzprinzip. Das heißt, man gibt den Kirchen schon noch ordentlich was obendrauf, aber dann ist auch gut.
Aber wenn ich mir vorstelle, damals wurde entschieden, ihr Kirchen, ihr gebt uns ja jetzt ganz viel, sei es Grundstücke und so weiter, das muss entschädigt werden, das wird über die nächsten Jahre entschädigt. Kann man das nicht ausrechnen, ob das bis heute nicht schon geschehen ist, die Entschädigung?
Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ich habe darüber auch schon mit vielen Kirchenvertretern gesprochen und die sagen, ja, wenn sie eine Wohnung mieten, dann gehört die ihnen ja auch nicht irgendwann, bloß weil sie den Wert dieser Wohnung in Miete mal irgendwann bezahlt hätten, sondern das sind halt Rechtsansprüche, die die Kirchen haben. Das bestreitet auch eigentlich niemand, dass es diese Rechtsansprüche gibt. Nur der Punkt ist eben, es stand schon in der Weimarer Reichsverfassung drin, also vor über 100 Jahren, dass das abzulösen ist, diese Staatsleistungen. Es steht im Grundgesetz drin und dieses Verfassungsgebot, dem ist eben bisher nicht entsprochen worden. Und das ist halt jetzt der Punkt, an dem dieser Entwurf ansetzt, dass es da einfach dieses Verfassungsgebot gibt und man sich fragen muss, warum steht das im Grundgesetz und warum nimmt das niemand so ernst?
Es ist jetzt seit 100 Jahren keiner rangegangen. Kannst du dir vorstellen, dass da jetzt jemand rangeht?
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt unmittelbar jemand rangeht, aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher geworden aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft. Wir müssen uns ja klar machen, als das Grundgesetz verabschiedet wurde 1949, da waren über 90% der Deutschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Heute sind das mal gut noch die Hälfte der Deutschen, also ungefähr 45 Millionen. Also es ist schon in Sichtweite, wann katholische und evangelische Christen nicht mehr in der gesellschaftlichen Mehrheit sein werden. Und das spiegelt sich ja dann auch mit einer gewissen Verzögerung, glaube ich, im Parlament. Also traditionell gibt es natürlich ein enges Verhältnis zwischen Kirche und Staat und auch ein enges zwischen Kirche und Politik. Also die Politiker haben sich bisher einfach noch, glaube ich, nicht so an dieses Thema rangetraut. Auch deshalb, weil sie da nichts zu gewinnen hatten. Aber ich glaube, das könnte sich jetzt ändern, einfach weil sich die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft ändern und es auch mehr Leute ohne Konfession gibt.
550 Millionen Euro Staatsleistung für die Kirchen in Deutschland. Da wollen FDP, Grüne und Die Linke ran. Hintergründe von Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.